Birgit, hallo erstmal. Du bist heute mit deinem Verleger, dem Dominik, hier im Störmelder, weil wir über dein Buch Lang beschattete Täler reden wollen, aber natürlich nicht nur darüber, denn du bist weitaus mehr als Autorin. Du bist Schreinermeisterin, Betriebswirtin sowie Coach und Beraterin. Wie kommt es denn eigentlich dazu, dass man so viele Berufswege einschlägt?
Indem man sehr vielfältig ist und auch viele Interessen pflegt, so wie ich das halt gemacht habe. Hallo Lilly und hallo Rebecca.
Hallo, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Also ich habe einfach an viele Sachen Interesse und mein erstes Interesse war handwerklicher Art. Dann schadet es nichts, wenn man Erbsen zählen kann. Dann habe ich Betriebswirtschaft studiert. Dann habe ich viel Interesse an Kunst und Kultur. Das hat sich erst über den Lauf der Jahre entwickelt. Und die Schreiberei hat sich aus dem aktuellen Anlass ergeben, mit dem ersten Buch irgendwo in Hohenlohe, weil ich vor viele Jahre nach Hals gezogen bin, um in die Meisterschule zu gehen und dann viele Leute kennengelernt habe. Und ganz automatisch kriegt man dann halt was mit und dann irgendwann kann man das im Kopf zusammenziehen und erkennt, wer mit wem was zu tun hat. Und irgendwann viele Jahre später, wo ich Zeit gehabt habe, habe ich gedacht, da müssen wir jetzt mal anfangen mit Schreiben und habe dann an dieser Trilogie gearbeitet.
Inwieweit ist das für dich dann auch irgendwie ja eine Inspiration gewesen hier oder ein Anstoß zum Schreiben, wenn du es jetzt gerade so gemeint hast, dass es daran liegt, dass du hier gewohnt hast?
Also ich habe schon als junge Frau beim Podium in Moha, das war damals die Alternativzeitung, das war das Pendant zum Alpha-Press in Schwäbisch Hall, da habe ich im Podium mitgearbeitet in Moha. Also ich habe schon immer gern geschrieben, habe als Mädchen schon Gedichte verfasst und dann habe ich in der Bücherei mir Bücher gesucht, so diese Lesebücher aus dem 19. Jahrhundert und habe selber angefangen zu dichten und zu schreiben. Also das war quasi schon immer in mir drin, aber nicht, dass ich das jetzt ausgesucht gemacht hätte. Das hat sich erst im Laufe der Jahre dann entwickelt, durch diese Möglichkeit quasi eine Geschichte zu erkennen und dann zu sagen, ja, jetzt fange ich an, das zusammenzuschreiben.
Und wir haben ja gerade auch noch gesagt, also ich habe gerade noch erzählt, dass du auch Coach bist. Und kannst du vielleicht mal ein bisschen darüber erzählen, wen du denn coachst und was da dann so gecoacht wird? Was kann ich mir darunter vorstellen?
Also ich arbeite in der beruflichen Bildung schon seit vielen Jahren, weil meine Grundherangehensweise war, dass jeder Mensch eine berufliche Ausbildung braucht, um durchs Leben zu kommen, also eine Ausbildung. Und jetzt tue ich junge Menschen unterstützen in ihrer Berufsausbildung oder und in der Bewerbungsphase quasi, damit sie da die richtige Methode anwendet, um sich gut zu bewerben. Bewerbungsmappen machen oder sich selber vorzubereiten auf gute Gespräche oder auch zu finden, den richtigen Weg zu gehen, dass sie das selber quasi unter Anleitung besser managen können, wie sie sich, ich sage jetzt mal das Wort verkaufen, also wie sie sich am Arbeitsmarkt präsentiert oder wie sie sich besser und gut weiterbilden können.
Und über was läuft es? Also machst du es privat oder läuft es über eine Agentur?
Also privat mache ich es in Verbindung mit Astrologie und Betriebswirtschaft. Und für den Träger Kolpingwerk mache ich es in Crailsheim als freie Honorarkraft. Da gebe ich Unterricht.
Und du machst ja auch Vorträge und Führungen. Was kann ich denn, wenn ich auf einen Vortrag von dir gehe, was kann ich denn da alles lernen?
Zum Beispiel ein bisschen schwäbische oder württembergische oder badische, natürlich baden-württembergische Literaturgeschichte. Dann was über Sternenkunde. Dann habe ich in Königsfeld am Planetenweg Spaziergänge gemacht. Da kann man schön die Planetenabstände ablaufen und dabei eben zeigen, wie die Himmelstechnik funktioniert, damit man da eine gute Vorstellung davon hat. Und wenn man dann will oder das dann möglich war damals, vor 2 Jahren habe ich das viel gemacht, da gab es dann einen Vortrag darüber, wie man das im Internet unter modernsten Bedingungen quasi ablesen kann, wenn man da weiterhin Interesse hat, sich irgendwie zu bilden, wie funktioniert die Himmelstechnik oder wie funktioniert die psychologische Auslegung dazu zum Beispiel.
Also deine Berufe hören sich alle wirklich sehr interessant an. Und nochmal zurück zu deiner Zeit in Schwäbisch Hall. Wir hatten vorher E-Mail-Kontakt und du hast erzählt, dass du den Störfunk schon vorher kanntest. Was waren denn deine Berührungspunkte früher mit dem Störfunk?
Ich war vor der Meisterschule übers Frauenzentrum, wurde das Frauenzentrum eine Delegation eingeladen zu der Gründung eines alternativen Rundfunks in Schwäbisch Hall. Und da bin ich mit und da ging es darum, an dem Abend, wie man das Ding nennen soll. Es war eine ewig lange Diskussion mit Vorschlägen wie Kocherwelle und was weiß ich was alles. War sehr interessant, da waren alle Kräfte aus Schwäbisch Hall, die sich irgendwo wabernderweise links der Mitte bewegten. Und es war nur eine Sitzung, weil dann habe ich keine Zeit mehr gehabt, weil ich in die Meisterschule wollte. Aber diese Sitzung fand ich toll, ich fand es auch klasse, dass es da Gründungsbestrebungen für einen alternativen Rundfunk in Schwäbisch Hall gab damals. Das war aber bevor es Störfunk geheißen hat. Also es waren nur so die Anfangssitzungen, wie man sich formieren könnte.
Okay, cool. Das heißt, du hast schon richtige Erfahrungen hier im Störfunk. Und jetzt sitzt du wieder hier bei uns im Störmelder. Das ist ja sehr gut.
Und ja, Birgit, du hast eine Trilogie geschrieben oder du bist gerade dabei, das dritte Buch zu verfassen, deiner Trilogie. Im ersten Buch, Irgendwo in Hohenlohe, um was geht es denn da? Willst du vielleicht mal kurz ein bisschen erzählen?
Also es geht um die übliche Themen, Liebe, Freundschaft, Betrug. Also es geht um eine Beziehung zwischen zwei Menschen, hier in Hohenlohe, einer Haller Künstlerin und einem Rechtsanwalt und Steuerberater von ländlicher Hohenlohe. Und die Geschichte drumherum und der Betrug, der da geschieht, quasi eingepackt in eine nette, heimatliche Liebesgeschichte.
Rebecca. genau, ich habe mich gefragt, warum hast du dich entschieden, ein Buch über Hohenlohe zu schreiben, gerade über Hohenlohe, und warum nicht über einen anderen Ort, weil viele AutorInnen sich ja oft auch in Fantasiewelten denken oder keine Ahnung. Es geht um die große Liebe in New York, aber du hast dich ja dafür entschieden, das hier in Hohenlohe zu schreiben, über Hohenlohe. Warum?
Also die beste Geschichte, finde ich, passiert direkt um einen rum. Man muss bloß die Augen aufmachen und die Ohren und ein bisschen sich einfühlen. Und dann kriegt man mit, was für Sorgen und Nöte die Menschen haben und in welche Kombinationen sie sich versuchen zu verstehen oder zu hintergehen.
Und inwieweit sind dann jetzt in dem Buch direkt wahre Tatsachen auch, die du erlebt hast, mit eingeflossen?
Also ist alles frei erfunden.
Okay, das ist schon mal ein guter Hinweis. Genau, und du hast jetzt du bist gerade dabei, dein drittes Buch zu schreiben. Das kommt auch bald raus, da werden wir gleich noch drüber reden. Aber dein zweites Buch, Lang beschattete Täler, gibt es da eine Verbindung? Also klar, es ist eine Trilogie, aber was ist denn die Verbindung vom ersten und vom zweiten Teil?
Also irgendwo in Hohenlohe wird es quasi so, sagen wir mal, landläufig geschildert. Die Landschaften, die menschlichen Zusammenhänge, die es da gibt und die Einbettung hier in Hohenlohe, in Schwäbisch Hall und in manche Orte drumherum. Kommt aus Remstal drin vor und also bestimmte nette Punkte, die man sich auch angucken gehen kann mit Illustrationen, Richtung Ellwanger auch was. Und das zweite Buch ist quasi eine Vertiefung des ersten Buches. Langbeschattete Täler beschreibt diese Beziehung nochmals, aber tiefgründiger, geht tiefer in die Problematik hinein des Betrugs und des Selbstbetrugs. Und die Hintergehung, die man in menschliche Beziehungen treiben kann. Und es ist in dem Kontext entstanden, im Jahr 2020 mit dieser Corona-Geschichte quasi. Da habe ich den angefangenen Buchteil neu überarbeitet, um das in Jetzt-Zeit zu schreiben. Weil dann, man kann nicht einen Roman schreiben über jetzt, ohne diese gesellschaftliche Veränderungen mitzunehmen. Und das war mir letztes Jahr ein großes Bedürfnis. Und da ist auch der Ralf Gammade von Hohenlohe-Ungefiltert drauf eingegangen, weil der die Episode immer konkret zum Zeitpunkt des Schreibens veröffentlicht. Und dann wollte ich das letztes Jahr einfach ganz aktuell nehme die Zeit mit einflechte, was ist da passiert, was oder was meint man, was passiert ist. Und das bestimmt in Langbeschattete Täler die Vorgehensweise, dass die ganze Begebenheit unter diese Umstände geschildert werden, die dann waren über, ja, bis in Winter neu, jetzt zum Jahreswechsel.
Jetzt hast du ja auch gemeint, das wird immer direkt veröffentlicht. Du hast ja eine besondere Art vielleicht, wie du dein Buch veröffentlichst, weil du das stückweise machst im Internet. Wie genau funktioniert das oder wo kann man das lesen?
Also das war von Anfang an die Trilogie als interaktive Geschichte gedacht. Im ersten Teil irgendwo in Hohenlohe hat es noch nicht so ganz funktioniert, aber in Langbeschadete Täler habe ich auf die veröffentlichte Episode in hohenlohe-ungefiltert.de Rückmeldungen bekommen und habe die Rückmeldungen dann in die nächste oder übernächste Episode mit einbauen können.
Und das heißt, die sind jetzt nur online oder wie lief das jetzt das ganze Ding jetzt ab? Weil du hast ja mehrere Schritte irgendwie, wie du das veröffentlicht hast. Kannst du das vielleicht nochmal erklären?
Also ich tue die Episode im Ralf Gammader schicke, der tut es in seine Zeitung Hohenlohe-ungefiltert. Dann, wenn die dann dort erscheint, nehme ich den Link und schicke den Link quasi rum an mein Umfeld und dann können die Leute es im Internet kostenfrei abrufen und lesen oder auch nicht lesen, wie sie möchten. Dann habe ich die ganze einzelne Episode zusammengefasst zum ersten Buch und habe damit quasi schon laufend seit Anfang an einen Verleger gesucht. Und jetzt diese Episode-Veröffentlichung ist im zweiten Buch genauso gemacht worden, also etwa alle 1, 2 oder 3 Wochen kommt eine Episode. Die kann man im Internet abrufen und dann kommt die nächste Episode, bis eben das Buch fertig ist. Und so wird das dritte jetzt auch. Demnächst fängt da die erste Episode an und geht dann so lang, bis das Buch fertig ist.
Genau, und du hast ja dann einen Verleger gesucht, meinst du, aber du hast ja auch jemanden gefunden, richtig?
Ja, natürlich, sonst wäre ja nicht hier der Herr Schüler.
Genau, Dominik, mit dir sprechen wir auch noch gleich.
Danke.
Genau, vom Kairos Verlag wurde das Buch veröffentlicht und davor hören wir jetzt aber noch mal ein bisschen Musik. Und ja, Lilly?
Ja, genau. Ich wollte nämlich noch fragen, mir ist gerade nämlich eingefallen, heute ist ja der Vorlesetag.
Ah, genau.
Genau, heute ist ja der bundesweite Vorlesetag und das ist ja einfach super passend, wenn wir halt dich gerade als Autorin hier haben und du hast deine Bücher mitgebracht. Möchtest du uns vielleicht deine Lieblingsstelle aus einem deiner Bücher vorlesen? Das wäre ja passend zum Tag heute.
Ja, mache ich gern.
Super.
Also das ist aus Irgendwo in Hohenlohe, Seite 7. Die erste Episode Liebe. Als er fertig war mit seiner morgendlichen Toilette, trat er einen Schritt zurück, blickte nochmals in den Spiegel und sah sich aufmerksam an. Er war alt geworden, Falten durchfurchten wie tiefe Gräben durch sein Gesicht. Die stets kurzen, krausen Haare waren noch spärlicher und vollkommen weiß. Und seine Augen waren traurig geworden. Schonungslos blickte er an sich herab und zog Bilanz. Eine gute Figur hatte er noch nie gemacht. Und staatsmännisches Auftreten war ihm fremd. Das elitär anmutende Großmannsgehabe, das seine gleichaltrigen Freunde aus vergangenen Tagen pflegten, interessierte ihn eigentlich nur am Rande. Seine Vorfahren hatten ihm keinen athletischen Körperbau vererbt. Er gewann mit seinem scharfen Verstand und seiner brillanten Rhetorik.
Vielen Dank, Birgit. Und dann hätte ich noch eine Frage dazu, nämlich warum ist denn genau das gerade deine Lieblingsstelle? Gibt es da eine Erklärung?
Ja, weil ich da quasi Zusammenhänge beschreibe in dem ersten Buch von alten Männerfreundschaften, die, sagen wir mal, prägend sind für die Vorkommnisse, die dann für den Betrug sehr ausschlaggebend waren oder sind.
Dominik, du hast einen Verlag, der heißt der Kairos Verlag. Willst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie es dazu kommt, dass du Verleger bist?
Hallo erstmal. Wie komme ich dazu, dass ich Verleger bin? Den Kairos Verlag, den gibt es seit 1949, existiert er. Er hat früher meinem Vater gehört und ich bin eigentlich als kleiner Junge immer in diesem Kairos Verlag groß geworden. Und als ich studiert habe, ist mein Vater gestorben und dieser Kairos Verlag bestand ein paar Jahre nur noch als, man sagt, GmbH-Mantel, also nur noch der Name bestand. Und als wir dann in der Familie überlegt haben, was wir mit diesem Verlag machen, ob wir den jetzt sterben lassen oder ob wir den weiter betreiben, hat meine Mutter den Vorschlag gehabt, dass ich diesen Verlag weiterführe. Auch, weil Kairos, ich habe zu dem Zeitpunkt in Tübingen Rhetorik studiert, und Kairos bezeichnet, ist ein rhetorischer Fachtermini, der den Zeitpunkt bezeichnet, an dem die Rede den richtigen Inhalt an das richtige Publikum vom richtigen Redner platziert. Und deswegen habe ich gedacht, das passt irgendwie wie die Faust aufs Auge. Ja, ich mache diesen Kairos Verlag.
Sehr cool. Und du hast jetzt das Buch von der Birgit herausgebracht oder mit der Birgit zusammen herausgebracht. Wie seid ihr denn aufeinander gestoßen? Wie bist du auf sie gestoßen? Und wie hast du von dem Buch erfahren?
Die Birgit ist auf mich gestoßen. Die hat eines Tages, ich weiß gar nicht, haben wir zuerst telefoniert oder haben wir E-Mail-Kontakt gehabt?
Ich habe E-Mails geschrieben an alle Verlage, die mir bekannt waren.
Gut. Und ich habe der Birgit zurückgeschrieben, dass ich ein recht unorthodoxer Verlag bin, weil ich keinen großen Apparat hinter mir habe, sondern ich bin eine One-Person-Show. Habe allerdings einen Verlag mit einer sehr langen Tradition, der sehr lang im Börsenverein Mitglied ist. Also auch das ist für einen Verlag wichtig. Ich kenne mich mit dem Verlegen von Büchern aus und habe gesagt, ich kann dir das ganze Wissen zur Verfügung stellen, aber ich kann dir nicht den Apparat eines Verlages zur Verfügung stellen.
Wie ist es denn sonst so? Also weil du gerade sagst, nicht den Apparat eines Verlages, was ist denn der Unterschied zwischen dir als Verleger und einem, sag ich mal, kommerziellen Verlag?
Also ein Verlag, der normal arbeitet, also auch Geld verdienen will mit dem, was er macht, hat einen großen Apparat. Das betrifft Marketing, das betrifft den Vertrieb, das betrifft die Betreuung des Autors, das betrifft die Gestaltung der Bücher. Es ist heutzutage leider so, dass Buchhandlungen nicht mehr automatisch, wenn Bücher neu rauskommen, auch Bücher verkaufen. Nein, man muss zu den Buchhandlungen gehen und den Buchhandlungen erst dieses Buch verkaufen, damit die Buchhandlungen das dann dem Endkunden verkaufen. All dafür braucht man Personal, was ich nicht habe.
Und inwiefern kam dann da jetzt nochmal vielleicht zusätzliche Arbeit auf dich zu, Birgit, die du jetzt vielleicht gar nicht dachtest am Anfang?
Also ich habe mir das schon so gedacht, deswegen ist mir das entgegengekommen, weil ich mache gerne meine Sache auch selber und ich bin schon gerne im Marketingbereich unterwegs und vermarkte was und verkaufe was und entwickle was an Veranstaltungen, Lesungen oder wie könnte man das jetzt noch irgendwie ins Internet setzen, dass es ansprechend ist, dass man Links dazu bastelt unter modernen Bedingungen, eben das Buch auch noch vorstellt mit Links zum Beispiel. Von daher ist es für mich sehr viel Arbeit und ich mache halt so viel, wie ich kann, wenn ich keine Zeit habe, weil ich was anderes machen muss, zum Beispiel Geld verdienen oder irgendwas anderes Wichtiges ist, dann kann ich mich halt nicht der Vermarktung vom Buch widmen und dann bleibt halt was liegen. Sonst versuche ich Lesungen zu organisieren, ist jetzt natürlich seit Frühjahr 2020 fast unmöglich und dann sind wir gerade bei Audios aufzunehmen, um das also quasi auch wieder kostenfrei. Ich möchte gern auch nicht nur Geld verdienen, sondern auch die Sache, die ich mache, kostenfrei zur Verfügung stellen, weil nicht alle Leute haben das Geld, sich ein Buch zu kaufen. Die können das dann entweder lesen im Internet bei Hohenlohe-Ungefiltert oder ab jetzt demnächst dann sich die Audios anhören. Nicht alle Leute möchten gern lesen, manche möchten sich auch besprechen lassen.
Das heißt, es wird dann auch ein Hörbuch geben.
Ja, im Endeffekt kann man das dann zusammenfassen als Hörbuch, genau. Ja. Aber die Episode wird jetzt einzeln als Audio aufgenommen, dann ist das auch wieder so ein Häppchen, da kann man dann ein kleines Häppchen hören und dann hört man irgendwann wieder ein Häppchen. Und ganz zum Schluss machen wir dann ein tolles Hörbuch draus.
Und wo findet man dann die Audiodateien?
Die werden mir erstmal im Umfeld verschicken und dann werden sie auf die Internetseite von mir gesetzt.
Ah, okay. Und das ist welche?
Beratungen-häbig.de.
Super. Dann wissen wir das auch. Ich hätte noch mal eine Frage an dich, Dominik. Nämlich, du hast dich ja dann im Prinzip freiwillig dazu entschlossen, mit der Birgit zusammenzuarbeiten, aus persönlichen Gründen oder weil du ihr Buch so super toll fandest. Was war denn da für dich der Anstoß? Weil man muss ja auch, wenn man ein Buch herausgibt, muss man ja auch eigentlich ja damit im Reinen sein, was der Autor, was die Autorin macht. Ist das bei dir so?
Das ist zum einen so, also ich bin mit den Büchern im Reinen, ich bin aber vor allen Dingen mit der Birgit im Reinen. Also es ist, wenn man so arbeitet, wie ich arbeite, natürlich ist der Verlag nicht mein Haupteinkommen, aber in dem Moment, wo ein Autor kommt und sagt, ich verstehe mich mit dir und ich verstehe, wie du denkst, können wir zusammenarbeiten. In dem Moment, wo eine Autorin oder ein Autor vorbeikommt und sagt, ich möchte aber unbedingt reich und berühmt werden, das ist an Position 1 meines Strebens, dann ist der Kairos Verlag bestimmt der falsche Ort. Ja, da wird man nicht reich und berühmt, sondern da sind Leute, die haben Spaß an der Sache und die lachen gern zusammen. Und jetzt gerade die Audios zum Beispiel haben ja zusammen entwickelt die Idee und haben uns überlegt, dass wir jedes einzelne Kapitel genau dort aufnehmen, wo es auch spielt. Und das war sehr schön, dass wir das erste Kapitel haben wir in Fellberg aufgenommen. Und es ist einfach, es macht Spaß, wenn man das zusammen macht. Man stellt fest, welche Umgebungsgeräusche da sind. Es war ein nerviger Leichtflieger, der die ganze Zeit Kurven gedreht hat über den Fellberg. Ja, da muss man dann schlicht und ergreifend zu zweit zusammenarbeiten wollen und auch eine Idee entwickeln wollen.
Das heißt, das ist für dich so ein Kriterium, wenn du jetzt auswählst, welche Bücher veröffentlicht werden sollen, dass es einfach zwischenmenschlich auch passt und irgendwie man gleiche Vorstellungen hat? Oder gibt es auch bestimmte Genres, die du dann eigentlich präferieren würdest?
Nein, Genres bin ich, natürlich werde ich jetzt nicht irgendwelche Vampir-Romane oder Liebesgeschichten veröffentlichen. Es muss schon irgendwie einigermaßen da sein und ich muss mit meinem Sachverstand als Verleger auch sagen, ja, damit haben wir eine Chance. Also zumindest haben wir damit eine Nische, wo wir reingehen können und das von Relevanz ist. Und die Geschichten, die die Birgit gemacht hat für Schwäbisch Hall und Hohenlohe, die haben meines Erachtens eine Relevanz. Die Frage ist, ob sie damit reich und berühmt wird. Das ist die andere Frage.
Das werden wir vielleicht noch in Zukunft sehen, wenn wir mehr von dir hören, Birgit. Ihr habt ja jetzt gerade schon von der Zukunft geredet, dass ihr Audios aufnehmt und du, Birgit, schreibst gerade an deinem letzten Buch der Trilogie. Kannst du uns schon vielleicht ein bisschen verraten, um was es da geht? Was erwartet uns da?
Also das ist der letzte Teil von dieser Trilogie. Irgendwo in Hohenlohe schildert quasi die Grundnote. Lang beschattete Täler geht in die Tiefe. Und gelochte Augenblicke wird die Täter ihrer gerechten Strafe zuführen.
Das sind wir auf jeden Fall gespannt.
Ich habe mir vor allen Dingen gewünscht, darf ich das verraten?
Ja, aber natürlich.
Ich habe mir gewünscht, dass die männliche Hauptfigur einen möglichst kreativen Tod stirbt.
Uiui, da sind wir aber gespannt. Ne,
da sind wir echt gespannt, ja. Freuen wir uns drauf.